Sag was?
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 272. Hallo Remote Matze.
Hallo Remote nach Spanien City.
Hi. Ja, genau. Ihr müsst ein, zwei Episoden weiterhin remote ertragen, aber wir geben uns Mühe, dass die Audioqualität tipptopp ist. Ich presche jetzt mal vor. Lustigerweise, wir haben uns jetzt in der Pre-Show gerade unterhalten für über Hauskraftwerke bzw. Balkonkraftwerke mit Speicher. Und ich habe ein Thema dazu, nämlich gesammelte Akkus. Das ist mein Highlight. Ja, das wird, das ist lustig, aber nichts, wo du was verpasst hättest, dass du das besser hättest machen sollen wie der Kollege. So viel kann ich schon mal verraten. Was ist denn?
Der Grund ist, ich habe nämlich einen Speicher installiert, Strom, deswegen können wir uns darüber unterhalten. Mein Highlight-Thema ist Assassin's Creed Shadows, was just endlich erschienen ist.
Wunderbar, und dann fangen wir gleich mal mit deinem Highlight an. Das habe ich natürlich auch mitbekommen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Spiel irgendwie mal wieder, oder ich weiß gar nicht, ob das bei Assassin's Creed normal ist, es ist ziemlich spät auf den Markt gekommen, oder? Das hätte schon früher kommen sollen.
Richtig, das hätte im November nämlich schon kommen sollen, kurz nach dem Release der PlayStation 5 Pro und wurde dann verschoben. Es liegt auch daran, dass Ubisoft die letzten paar Monate ziemliche Klatsche bekommen hat. Das heißt, die hatten ja Ende August letzten Jahres Star Wars Outlaws veröffentlicht, ein großer Hoffnungsträger für Ubisoft, ein Open-World-Star-Wars-Spiel mit großer Star-Wars-Lizenz. Und leider ging das ein bisschen nach hinten los. War erstens mal noch nicht so fertig zum Release, hatte noch ein paar Bugs, war vom Spieldesign ein bisschen unausgegoren. Ich habe es auch 3 Tage ausgehalten und dann sofort verkauft. Und das hat man auch extrem gemerkt. Der Aktienkurs von Ubisoft ist innerhalb 1 Jahres, glaube ich, auf ein Drittel los noch gesunken, wenn nicht sogar niedriger. Also ist ziemlich heftig. Es gab immer wieder Übernahmegerüchte von anderen Firmen. Electronic Arts war im Gespräch, Investmentfirmen. Und um eben das Debakel wie von Star Wars Outlaws nicht nochmal bei Assassin's Creed zu erleben, hat man gesagt, man verschiebt das Ganze und zwar 2-mal. Es hätte nämlich eigentlich am 14. Februar kommen sollen, Valentinstag, und wurde dann nochmal verschoben auf den, muss ich kurz überlegen, ich glaube den 20.03. Und da kam es dann final tatsächlich raus. Und ich kann sagen, es ist gut, dass es verschoben wurde, weil es ist so eine runde Sache geworden. Also es ist ein ziemlich gutes Spiel geworden. Es ist ein Assassin's Creed. Es hat auch in den ganzen Gamer-Foren im Vorfeld ziemlich viel Hate gewonnen, weil oder Hate bekommen, weil es auch kontrovers irgendwie ein bisschen ist. Also es gab den Vorwurf, es wäre woke, dass man irgendwie versucht, irgendwie die Gender-Themen mit einzubauen und irgendwie auch noch einen schwarzen Samurai, dass man irgendwie auch noch einen Schwarzen drin hat. Und das Ganze passt aber für mich. Also natürlich kann man, wenn man unbedingt negativ reden will, immer sagen, es ist woke, weil es einen weiblichen Hauptcharakter gibt und es gibt einen männlichen Hauptcharakter, der auch nur schwarz ist. Und da sind wir auch schon dabei.
Oh nein.
Das erste Mal bei Assassin's Creed, es gibt 2 Hauptcharaktere, was ich ziemlich interessant und cool finde. Das gab es vorher noch nie. Und ich habe bis auf, glaube ich, 2 oder 3 Teile alle Assassin's Creed-Spiele gespielt und ich muss sagen, es ist das Beste seit Jahren. Liegt zum einen auch daran, dass es eben im Japan der Edo-Periode spielt, also die Zeit zwischen 15. Jahrhundert bis zur 18., 19. Jahrhundert. Die Hochzeit der Samurai, auch die Hochzeit der ganzen Ronin-Geschichte, wo Japan auch ziemlich durch den Westen schon erobert worden ist. Gerade die Portugiesen haben versucht, sich dort Fuß zu fassen, das Land ein bisschen auszubeuten. Ziemlich viele Portugiesen sind mit den Schiffen dort angekommen. Das Ganze wird auch thematisiert in der Serie Shogun, die letztes Jahr auf Disney Plus lief.
Das heißt, es ist nicht mal unrealistisch, dass da Menschen mit anderen Hautfarben rumlaufen.
Nee, das ist tatsächlich sogar sehr realistisch, weil wie ein Samurai immer dort spielt, Yasuke, also heißt der Yasuke geschrieben, aber Yasuke spricht man aus, den gab es wirklich. Also das war ein Samurai, der als Sklave aus seinem Heimat Afrika verschleppt worden ist. Und dann ist es faktisch korrekt. Also ich habe das nachgelesen, weil mich das interessiert hat. Mich interessiert eh das Thema, das alte Japan. Und dieser Samurai ist durch verschiedene Wirren dann auch bei Noda Obunaga gelandet. Das war einer der bekanntesten Feldherren in japanischen Edo-Periodenzeit. Und unter anderem auch in Onimusha, in dem Spiel, ist er auch thematisiert. Und der hat ihn unter seine Fittiche genommen und in den Stand des Samurai erhoben, weil er so beeindruckt war und Er war ziemlich massiv. Also Japaner sind dafür bekannt, ja relativ klein und zierlich zu sein, trotzdem gute
Kämpfer. Das kenne ich aus der Preview, dass das einfach ein riesen Monster ist.
Ich meine, das hat jetzt nichts mit Rassenthemen zu tun, sondern Schwarze sind meistens relativ groß und auch sehr, sehr stämmig, also kräftige Menschen. Und das ist natürlich, wenn das ein japanischer Samurai war und Noda Nobunaga war auch sehr beeindruckt von ihm eben und hat ihn eben dann in seine Armee aufgenommen und er hat auch ziemlich gut gekämpft. Und ja, und deswegen hat das Spiel im Vorfeld auch Kritik bekommen, musste jetzt ein schwarzer Samurai rein und muss irgendein weiblicher Charakter, aber es passt. Also das, finde ich, haben sie auch richtig gut gemacht, weil du kannst auswählen, wie du die Missionen ab einem gewissen Zeitpunkt, erst am Anfang ist es noch fest, dass du mit Yasuke spielst oder mit Naoi, das ist die weibliche Ninja, oder Shinobi heißt sie eigentlich, was ein Ninja ist, mit denen spielst du quasi. Und später kannst du dann auswählen quasi, welchen Charakter du haben möchtest. Und je nachdem ändert sich auch der Spielstil.
Okay, also du spielst, erst musst du abwechseln und dann später kannst du einmal entscheiden. Okay, kannst du dann später auch noch hin und her springen zwischen den beiden?
Du kannst immer wieder im Menü, du gehst ins Menü und sagst, ich möchte jetzt einfach spielen. Und du kannst auch, wenn gewisse Missionen starten, dann kannst du auswählen, als Yasuke spielen oder als anderer Charakter spielen.
Okay, aber die Missionen sind an sich identisch, oder? Oder habt die beide ihre eigene
Story? Die Missionen sind identisch. Es gibt aber Missionen, die nur für einen Charakter gehen. Also es ist, du kannst nicht mit jedem Charakter spielen. Mhm. Die Spielstile sind relativ unterschiedlich. Also Naoe, also die Shinobi ist, wie man Assassin's Creed kennt, schleichen über Dächer, werfen von Ninja-Sternen und Gegner aus dem Schatten angreifen, wie man sich's wünscht oder damals schon bei PlayStation auf Tenchu hatte. Das war auch so ein Ninja-Spiel. Und bei Yasuke ist es wirklich brachial. Der Typ ist eine Maschine auf zwei Rädern, der prügelt die übelst nieder, hat auch ganz andere Waffen. Der hat eine Schusswaffe, er hat auch ein Gewehr, was ja zu dem Zeitpunkt auch das Ende der Samurais ein bisschen beendet hat. Das Gewehr, das quasi in Japan Einzug gehalten hat. Er hat die üblichen Katanas, also die Schwerter und auch eben so einen Kampfspeer. Also ziemlich cool. Die kann man natürlich, wie es bei Assassin's Creed üblich ist, in einem Levelbaum, aber nicht zu komplex aufrüsten. Das heißt, man kann die Waffen irgendwie verbessern irgendwie und seine Fähigkeiten verbessern. Aber alles in einem Maß, wo ich sage, überaus atmen tut's nicht, also es ist immer noch okay. Mhm. Und so spielt man halt eine übliche Verschwörungsgeschichte, die mit westlichen Portugiesen zu tun hat und internen Querelen zwischen Feldherren im alten Japan der Edo-Periode und schleicht sich und kämpft sich dann quasi durch ein brillant aussehendes Japan. Und das ist auch eins der Highlights. Die Maniac hat es im Test vor zwei Wochen geschrieben. Es ist derzeit das bestaussehendste Spiel. Und das sieht unfassbar gut aus. Also es hatte schon zum Release gut funktioniert. Es wurde dann vorletzte Woche noch ein PlayStation 5 Pro Patch, auf dem spiele ich es auch, ausgerollt, weil ursprünglich Ubisoft einen Software-Upscaler benutzt hat, weil nämlich das PSSR, das ist quasi das KI-gestützte Upscaling auf 4K von der PlayStation 5 Pro, noch nicht so in der Form funktioniert hat, wie Ubisoft es wollte. Den Patch haben sie dann ausgerollt, wie gesagt, vor zwei Wochen. Und jetzt sieht es noch besser aus. Es hat jetzt auch Spectral Raytracing. Also ich laufe manchmal durch die Jahreszeiten veränderte Japan-Landschaft und bleibe einfach stehen und drehe die Kamera und denke mir, Gott, wie brillant sieht es aus, wenn du so einen glatten See hast und im Hintergrund spiegelt sich die komplette Baumkulisse und die Berge im Hintergrund, die Bäume bewegen sich im Wind oder die Bambuswälder und die Blätter fallen ins Wasser und es spiegelt sich und die Blätter schwimmen davon oder du reitest mit dem Pferd, am Horizont kommen die Blitze, Gewitter zieht auf, der Staub und die Blätter weht's vom Boden auf, die wirbeln um dich rum und die Soundkulisse ist dann auch noch, also es ist unfassbar. Ich find's richtig, richtig gut und dazu spielt sich's auch noch gut. Also ich hatte kaum Bugs, also mal kurz zwei gleich Sachen, wo ein NPC halt irgendwie nicht geredet hat oder sowas, das kann mal passieren. Mhm. Es ist riesengroß, hat auch, muss ich sagen, das Ubisoft-Problem, man kann sich verzetteln in Nebenmissionen. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, dann macht man die zigste Tötungsmission, die zigste hol aus dem Lager eine Kiste oder raub das und das. Es ist dann, weil manche Missionen sind immer wieder das Gleiche. Ich halte mich jetzt größtenteils an die Story-Missionen und irgendwelche Ronin zu töten. Das macht mir mehr Spaß als eben diese Sammelmissionen.
Ja, man muss ja hochleveln.
Klettern natürlich.
Bitte? Man muss ja hochleveln.
Ja, das also schwierigkeitsgradmäßig kann man auch von very easy, also ist Story Mode quasi, dass man gar nichts machen muss, bis ich muss perfekt kämpfen und blocken. Das Kampfsystem ist ziemlich cool, was bei Assassin's Creed für mich immer so ein bisschen ein Kritikpunkt die letzten Male war, weil ich mir oft dachte, ey, das ist doch wirklich nur eine Taste drücken und nicht blocken und einfach schauen, dass du irgendwie durchkommst. Jetzt schön ausweichen, blocken, um den Gegner rumrollen. Dann gibt es Spezialattacken, die man lernen kann, wo sich eine Adrenalinleiste auffüllen muss und dann kannst du quasi ihm das, ich will jetzt nicht beschreiben, aber das Schwert
Okay.
irgendwie mit dem kämpfen, dann in irgendeiner Form Spezialmoves auslösen, die nicht blockbar sind für die Gegner und man muss sich schon darauf einstellen, wie die Gegner kämpfen und das haben sie echt clever gemacht. Soundtrack auch super gut, schön japanisch mit Panflöten und die typischen japanischen Instrumente und ja, also ich bin richtig begeistert, habe jetzt schon 39 Stunden auf der Uhr, ich glaube noch nicht mal die Hälfte aller
Das
Missionen.
wäre meine nächste Frage gewesen, genau, Spielzeit. Aber wow, okay,
Ja,
also
also ich glaube, du kannst 150 Stunden damit verbringen, wenn du wirklich alles machst. Also es ist
krass.
sehr umfangreich und bietet viel. Immersiv ist es auch, heißt, du kannst die Sprachausgabe auf komplett Japanisch stellen, wie es auch bei Ghost of Tsushima auf PlayStation 5 war. Das heißt, das komplette Spiel wurde im perfekten Japanisch vertont. Ich habe es mir auch auf Japanisch gegeben. Also ich spiele es nur auf Japanisch mit Untertiteln. Und es wirkt halt dann einfach nochmal wirklich viel, viel geiler. Und auch wie so ein alter Akira Kurosawa Samurai-Film, wie die Sieben Samurai, wenn du japanische Dialoge hast, dann kommt danach so ein Schwertkampf und diese Akira Kurosawa-Filme, die sind ja sehr bekannt gewesen, sind ja weltweite ja, Samurai-Filme und die waren ja auch alle in Schwarz-Weiß und dann, wenn du manche Kämpfe hast und bestimmte Moves ausführst, dann wird die komplette Kamera auch in Schwarz-Weiß und siehst halt dann quasi nur, wie die Moves gemacht werden in Zeitlupe. Also ist schon sehr stylisch. Ich kann es wirklich empfehlen.
Ich hoffe, du spielst es da mit Untertiteln.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ich
Achso,
spiele es
okay.
mit Untertiteln und ich, ja, nee, sonst
Sonst
wäre
wäre
das
Japanisch irgendwie ein
gefallen.
bisschen schwieriger.
Nee, also ich habe aber auch nie auf die englische oder deutsche Sprachausgabe gestellt, deswegen weiß ich gar nicht, wie es vertont ist. Ich habe gelesen, gut, aber ich kann nichts drüber sagen, wie es denn wirklich ja, aussieht. Ja, und ansonsten, man kommt in bekannte Städte wie Kyoto. Tokio kommt man nicht, was damals noch Edo hieß, deswegen heißt es ja auch die Edo-Periode. Weil die Karte doch nicht so groß ist. Kyoto und Tokio sind schon ein bisschen von der Distanz groß. Das haben sie dann doch nicht die komplette Karte, die haben das nicht Japan nachgebaut, sondern wirklich nur ein Teil von Japan. Aber das haben sie echt sehr, sehr gut nachgebaut.
Krass.
Gutes Spiel.
Dann kommen wir zu einem Sammelthema. Was wir in der im Vorgespräch gerade besprochen haben, war, dass wir ja beide ein Balkonkraftwerk zu Hause haben und du hast einen Speicher, der speziell für Balkonkraftwerke gebaut ist, dahingehängt. Und ich habe ja eine so eine Powerbox, die ich auch fürs Camping benutze, als Backup für Stromausfälle zu Hause habe und sowas, also eine EcoFlow Delta Max. Und nachdem auch mein Balkonkraftwerk Wechselrichter von EcoFlow ist, kann ich den einfach kombinieren und quasi diese Powerbox als Batterie für den fürs Balkonkraftwerk benutzen. Das ist nicht optimal, weil das Teil noch ein Lithium-Ionen-Akku ist und kein Lithium-Eisenoxid. Sei mal alles dahingestellt. Ich mache es auf jeden Fall so, weil ich das Ding schon habe und dafür dann kein extra Geld für den Speicher ausgeben musste. Was ein Typ gemacht hat und in dem Second Life Storage Forum gepostet hat, ist, der hat unter anderem über 1000 Laptop-Akkus, eine Gabelstapler-Batterie und wohl noch einiges mehr verbaut. Alles zusammengeschlossen, also gesammelt, entsprechend zusammengekoppelt und hatte erst irgendwie ein kleines Solarpanel und hat jetzt da irgendwie so eine richtig große Batterie dran, also eine große Menge an Solarpanelen dranhängen. Also der versorgt mit dem Teil quasi sein komplettes Haus. Also das ist so, der hat erstmal die großen Solarpaneele unterdessen, irgendwie keine Ahnung, was das waren. Also ich habe es in dem Artikel, den ich euch auf sagwas.com verlinkt habe, steht es drin. Also der hat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Wattstunden oder sowas, 5000 Watt, was der da reinballert. Also so eine richtige Haus.
Wohnt der in Deutschland oder
Ich
ist
glaube, in den
der?
USA ist der.
Weil das kriegst du in Deutschland doch nie durch, oder?
Ja, du kannst es dir zu Hause Speicher hinstellen, wie du lustig bist. Vor allem, wenn du nicht einspeist, sondern bloß eine Hütte hast. Also bei dem ist es so, der hat wohl im Garten die großen Solarpaneele stehen und hat dann einen Gartenschuppen, einen etwas größeren, wo die ganze Batterietechnik drin verbaut ist. Von dort aus geht der Strom dann ins Haus.
Okay.
Und wer, solange du nicht, also wenn der jetzt zum Beispiel nicht ans Netz angeschlossen ist, dann interessiert es in Deutschland, glaube ich, auch keinen. Also wenn du irgendwo autark bist und das Problem, das du bei uns bekommst, ist auch nur, wenn du ins Netz einspeist. Wenn du jetzt deinen Schrebergarten versorgst mit Solar, brauchst du keine Genehmigungen und gar nichts.
Ja, aber du musstest im Marktstammdatenregister anmelden. Klar, das musst du schon.
Nicht, wenn du nicht im Netz eingemeldet, nicht, wenn du nicht ins Netz einspeist. Das ist der
Nee,
Punkt. Wenn du,
muss ich doch auch. Ich habe
nein.
doch meins auch angemeldet.
Ja, du bist auch ans Netz gekoppelt. Ich spreche
So,
jetzt,
das
wenn
war
du,
aber
wie,
jetzt
wenn du
nicht
nicht
ans
ans
Netz
Netz
gekoppelt.
gekoppelt bist, dann musst du es
Okay.
auch in Deutschland nicht anmelden. Weil, genau.
Ich verstehe.
Aber der Punkt ist, du hast halt bei den ganzen Batteriesystemen halt, und das ist das größte Problem an der Stelle, warum man davon wirklich Ahnung haben muss, weil du natürlich lauter unterschiedliche Spannungen hast. Also es kommt der Strom aus den Solarpanelen, der wird dann verteilt, oft über mit den mehreren Ladegeräten vermutlich, an die ganzen einzelnen Zellen. Dann hat er wohl irgendwie so einen Gleichspannungsgerät, also einen Gleichspanner, der dann aus allen Akkus dann eine einheitliche Voltzahl rauszieht. Und das wird dann umgewandelt in den Wechselstrom, den du brauchst, und dann ins Haus eingespeist. Wieder mit dem Wechselrichter. Also ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und das ist natürlich das, ich arbeite ja gerade am Thema Elektroautos, an einer Masterarbeit zum Thema Elektroautos beziehungsweise Chatbots mit Elektroautos. Und eine Sache, die ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Leuten über Vorurteile von Elektroautos spreche, und das ist das Thema, warum ich das hier so interessant finde, der macht das halt mit Laptop-Akkus. Aber
Ja.
das Interessante an den Akkus von Elektroautos, da heißt es immer so, ja, die Akkutechnologie, das ist ja nix. Und da sagt man halt, okay, ganz ehrlich, ein Elektroauto hat 500 Kilometer Reichweite, sagen wir jetzt mal. Das ist ein Durchschnitt, der ist erreichbar. Jetzt hat dieser Akku 1000 Zyklen. Du kannst den 1000 Mal laden. Danach ist er in Anführungszeichen kaputt. Kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Und dann sagen die Leute, ja, 1000 Mal laden, das ist ja nichts. Ja, stopp mal. Wir sprechen von 1000 mal 500 Kilometer. Das sind 500.000 Kilometer, die das Ding hält. Und der hat 10 Jahre Garantie. Du hast bei einem Verbrenner nirgends Garantie auf 500.000 Kilometer Reichweite mit deinem Motor. Und die meisten Motoren heutzutage halten auch keine 500.000 Kilometer. Und wenn ein Akku als kaputt gilt. Wer mich nicht alles täuscht, haben wir neulich im Gespräch mit jemandem von Audi gehört, dass Audi die Akkus ab 10% Leistungsverlust schon als defekt kennzeichnet. Andere Hersteller sind bei 80% der ursprünglichen Reichweite. Das heißt, wenn dein Elektroauto innerhalb von 10 Jahren von 500 auf 450 oder 400 Kilometer fällt, bekommst du einen neuen Akku. Und dann hast du dort einen alten Akku. Und jetzt wird es spannend, weil mein Stromspeicher für mein Balkonkraftwerk ist 4 Kilowattstunden groß. Und das ist schon, glaube ich, mehr als für Balkonkraftwerke normal ist. So ein Elektroauto hat halt 60, 80, 100 Kilowatt. Und jetzt hast du einen 100-Kilowatt-Speicher und der hat nur noch 80% Leistung. Das sind 80 Kilowattstunden. Die große Photovoltaikanlage, die wir bei meinen Eltern verbaut haben, die hat einen 9 Kilowattstunden Speicher. Und das Ding reicht aus, um das Haus mal gut durch die Nacht zu bringen und in der Früh immer noch im Sommer dann für den Kaffee in der Früh Strom aus Solar zu haben. Und wenn du jetzt so eine alte Autobatterie, du brauchst die nicht auseinanderbauen und zerlegen, sondern du hast die 10 Jahre in deinem Auto, danach nimmst du sie raus, klatscht sie dir ins Haus und du hast 10-mal so viel Kapazität, wie du heute halt in so einem normalen Hausspeicher drin hast. Das heißt, du hast dann mit der alten Batterie, die aus Autosicht Müll ist, hast du im Second Life quasi nochmal eine Batterie, die dein Haus halt mal 5, 6 Tage komplett versorgt in der, oh, Achtung, Achtung, Dunkelflaute. Also das ist alles so eine Nummer. Deswegen fand ich das Thema so spannend. Klar, das ist nicht für jeden was, dass man sich da 1000 Akkus zusammensammelt aus irgendwelchen alten Laptops und die einzeln zusammenschlötet und sonst irgendwas. Aber dieses, eine Batterie, die im ersten Markt als kaputt gilt, ist im zweiten Markt oft noch sehr viel wert oder sehr, sehr
hilfreich. Also Stack and Life heißt es deswegen, weil du Geräten ein zweites Leben gibst?
Aha.
Ah.
Genau, die Batterie ist im ersten Leben, ist sie ein Laptop-Akku und im zweiten Leben hat er sie da eingebaut. Und das ist eben auch das, was du im Prinzip natürlich brauchen wieder. Das muss alles einheitlich sein und da muss man dann wieder ein bisschen was umbauen und umlöten und ein bisschen Software spielen und sowas, schon klar. Aber du nimmst letzten Endes die Batterie aus deinem Auto raus und stellst sie dir in den Keller für deine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Genau.
Verstehe, okay.
Weil, wie gesagt, kaputt heißt jetzt im Regelfall bei einem Elektroauto einfach nicht, dass das Ding nicht mehr fährt, sondern es fährt einfach nur noch 80% so weit, wie es ursprünglich mal geplant war.
Okay.
Genau.
Ja, cool. Cooler Typ.
Ja, fand ich auch. Und damit kommen wir ins Paradies und ich sehe, du hast irgendwelche Smileys und Emojis reingemacht in den Text, den ich mir nicht durchgelesen habe. Die werden von unserem WordPress nicht erkannt. Schade.
Alles klar, die lösche ich dann noch raus.
Erzähl mal, was ist so paradiesisch?
Eine Serie auf Disney Plus, über die ich zufällig gestoßen bin, weil ich gelesen habe, oh, von Paradise kommt eine zweite Staffel, weil die erste so erfolgreich war, dachte ich mir, was ist denn überhaupt die erste Staffel Paradise? Dann habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir, oh krass, das ist ja richtig gut. Es geht um den Leiter des Secret Service, also dem Schutz, der Schutzstaffel des Präsidenten der Vereinigten Staaten und zur Freundschaft des
Landes. Das war jetzt eine sehr ungünstige Wortwahl.
Ich weiß, Schutzstaffel passt aber, finde ich, vielleicht war es auch ein freudscher Versprecher, dass man sagt, es passt irgendwie auch ein bisschen.
Zu dem aktuellen Präsidenten, meinst du?
Ganz genau.
Ach so,
nicht
ja, okay.
Diesen Präsidenten.
Ja, ja, okay, nicht der Secret Service General. Ja, 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 alles gut.
Ja, richtig, genau. Der Secret Service beschützt den Präsidenten der Vereinigten Staaten und in der Serie geht es eben um den Leiter des Secret Service, der eben eine besondere Freundschaft hat zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der zu dem Zeitpunkt Cal Bradford, oder in der Serie heißt. Kann ich spoilern? Weil gleich in der ersten Folge wird der Präsident ermordet. Man bekommt auch erklärt, warum die beiden so gut befreundet sind, wie sie sich verstehen, wie die Beziehung ist. Der Präsident ist nicht so ein alter, verknöcherter, weißer Mann, sage ich jetzt mal, wie man es so kennt aus Amerika gerade, sondern eher so ein junger, dynamischer Typ, so um die 50, der gerne mal einen hebt irgendwie und eigentlich sehr coole Sonnyboy-Typ. Ist eigentlich gar nicht Präsident sein will, aber irgendwie reingerutscht ist. Der Sohn eines Ölmilliardärs. Und der stirbt, wie gesagt, in der ersten Folge. Und dann geht es darum, den Mord aufzuklären. Das Besondere an der Geschichte ist aber, das kann ich jetzt sagen, weil alles in der ersten Folge schon ein bisschen angeteasert wird, sie sind nicht mehr auf der Erde, auf der wir leben, sondern sie sind quasi leben in einem abgetrennten, speziell kontrollierten, abgegrenzten Bereich und nicht die freie Erde und Welt, die wir so kennen. Wie es dazu kommt, dass sie in diesem Bereich leben, das wird dann quasi über 8 Folgen erzählt, ziemlich spannend. Und gerade die vorletzte Folge, wo man erfährt, was passiert ist, damit sie in diesem abgetrennten Bereich ist, ist super spannend. Es ist bei mir wirklich selten, aber ich konnte nicht aufhören zu gucken, obwohl ich schon müde war. Und was mir in der Serie so gut gefallen hat, ist zum einen, die Charaktere sind bekannt, aber nicht so super bekannte Megadarsteller, sondern eher... Ich kannte sie aus wenig anderen Produktionen und sie spielen super. Der Soundtrack ist ganz toll. Also es sind bekannte Musikstücke, zum Beispiel Deswegen Paradise von Phil Collins. Another Day in Paradise ist der Titeltrack der ersten Episode in einer arrangierten Version. In jeder Episode gibt es einen anderen Track, der irgendwie gespielt wird. Eye of the Tiger zum Beispiel auch. Und wie das eben erzählt wird und wie das spannend ist und wie die dramatischen, mystischen Crime-Verwicklungen abgespielt werden und erzählt werden. Das fand ich so wahnsinnig interessant an dieser Serie und auch der Soundtrack, also abseits von den Liedern, die gecovert worden sind, der Soundtrack an sich hat mich emotional berührt. Also ich fand es wirklich eine richtig gute Serie und überraschend gut und kann jedem, der Disney Plus hat, angucken, wenn man es nicht hat, vielleicht mal einen Monat abonnieren, weil es sich wirklich lohnt. Es ist eine richtig tolle Serie und ich freue mich sehr auf Staffel 2. Und es macht auch Sinn, Staffel 2. Also es endet so, wo ich mir dachte, der Cliffhanger, ja. Ich möchte jetzt schon wissen, was da passiert. Weil oft ist es ja inzwischen so, dass ich mir Cliffhanger, die finde ich etwas konstruiert und denke mir oft, ja, der wurde jetzt gemacht, damit man Staffel 2, 3, 4, 5 machen kann.
Ja.
Aber hier dachte ich mir, boah, cool, will ich sehen und kann es wirklich empfehlen. Richtig gute Serie.
Und nicht zu verwechseln mit Paradise PD von Netflix.
Kenne ich nicht.
Hast nichts verpasst. Das ist so eine Mischung aus Family Guy und American Dad.
Ach so, Annie.
Blödel-Cartoon auf ganz, ganz, ganz niedrigem Niveau.
Okay, verstehe. Ja.
Okay, das war's zu Paradise, oder?
Paradise, ja.
Ah, alles klar. Ich habe, ja, es ist eigentlich ein ganz kurzes Thema, aber es ist nicht so sofort verständlich. Also, wir haben ja zu Hause, die meisten von uns haben zu Hause einen WLAN. Und da gibt es jetzt die Leute, die nur einen WLAN-Router haben und es gibt Leute, die mehr WLAN-Router und Repeater haben. Das sei mal dahingestellt. Aber was dem allen gemein ist, ist, dass WLAN sind ja Wellen. Und wenn wir jetzt einen Physiker haben, der mich da korrigieren will, dann bitte tut das in den Kommentaren. Aber prinzipiell ist WLAN-Strahlung sind elektromagnetische Wellen. Und was denen eigen ist, ist natürlich, dass je nachdem, wie die Materialbeschaffenheit von dem Gegenstand ist, auf das diese Wellen treffen, gehen sie da besser oder schlechter durch. Das heißt im Endeffekt, das kennen wir alle, dass du, wenn du in einem Haus bist und du stehst zwischen dir und dem Router, ist eine Stahlbetonwand, dann ist der Empfang vielleicht schlechter als auf der anderen Seite, wo nur eine Gipskartonwand ist. Also das ist halt so dieses, je nach Material schirmt es besser oder schlechter ab.
Gerade Wasserrohre sind auch kritisch.
Ich wollte gerade sagen, wenn du der Router auf der anderen Seite vom Pool ist, dann ist auch schwierig, wenn du dann quasi im ersten Stock oder auf der Dachterrasse deinen Pool hast und der Router direkt unter dir steht, könnte es auch schwierig werden. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass man das messen kann, wie dicht die Strahlung ist. Und was Wissenschaftler gemacht haben, oder beziehungsweise nicht, wie dicht die Strahlung ist, sondern was das halt für ein Gegenstand ist, der da steht. Und was Wissenschaftler jetzt wohl gemacht haben, ist, dass sie, und das auch mit einer normalen Fritzbox, also jetzt nicht irgendwie mit Hightech-Messeinrichtung, sondern mit so einem Standard-Router, der bei dir zu Hause steht, in vielen Millionen Haushalten in Deutschland, da haben sie halt gemessen, was da zurückkommt. Und dadurch konnten die halt, und ich habe euch da ein TikTok-Video dazu verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal erklären lassen von einer jungen Dame, die das super gut macht. Ja, da hat man halt wirklich gesehen, wie Leute durch den Raum gehen und du hast Leute wirklich tanzen gesehen, weil du halt einfach diese, durch die Änderung in der Strahlungsintensität kannst du halt quasi diesen weichen, wabbeligen 70% Wassergegenstand, der sich da durch den Raum bewegt, halt ziemlich gut nachverfolgen einfach. Und dementsprechend kannst du quasi theoretisch jetzt so zum Thema Überwachung und Spionage über einen WLAN-Router, der im Haus installiert ist, quasi Personenanzahl, Bewegungsmuster und so weiter auslesen im allerschlimmsten Fall.
Habe ich auch gesehen und fand es erschreckend cool, aber auch erschreckend.
Ja, ja, genau, das ist erschreckend cool. Und zwar irgendwie beides. Also das ist vor allem, da ist ja auch so ein Video dabei, wo die halt wirklich tanzen, wo so vier Leute nebeneinander stehen und tanzen und du siehst halt wirklich, wie sie die Arme so hin und her bewegen und sowas. Das ist schon erstaunlich präzise. Ja, aber naja, diese Strahlung hat halt auch eine hohe Frequenz, ne? Also du haust da ja, also jetzt, das ist ja jetzt nicht wie so ein Sonar, was man aus dem U-Boot-Film kennt, wo der irgendwie so alle 5 Sekunden mal ein so ein Ping rausgehauen wird, sondern die Dinger senden ja mit
6 Gigahertz.
Ja, das ist,
also
das heißt, das 6 Millionen Pings pro Sekunde, ne? Ein Hertz ist ein
oder?
Milliarden oder so, ja.
Mega ist
Mega ist 1000, nee, Mega ist 1000. Kilo ist 1000, Mega ist Millionen.
Also Mega ist Millionen und Giga ja. ist Milliarden.
Okay, gut. Das heißt, die Abtastfrequenz ist verhältnismäßig hoch.
Ja. Deswegen geht da auch so viel durch inzwischen. Also Wi-Fi 7 kannst du ja echt Datenübertragungsraten, da kommen ja manche Kabel ins Schwitzen.
Ja. Ja, das ist halt schon echt krass. Und naja, und durch das, dass sich halt viele Leute auch wirklich Mühe geben, dass im ganzen Haus WLAN verfügbar ist, hast du halt dann auch im ganzen Haus eine gute Ortung.
Ja. Naja.
Das ist gut. Ja. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und habe mir gedacht, ich verlinke euch hier einfach mal auf TikTok, wenn ihr da Näheres wollt. Es gibt nämlich tatsächlich einige gute, junge, weibliche Content-Creator aus der Tech-Bubble. Und was heißt eigentlich? Es gibt da einige und wenn mir so welche schon mal über den Weg laufen, dann muss ich ab und zu einfach mal, damit ich sie referenziert habe, sie einfach mal referenzieren und euch verlinken. Also schaut in die Shownotes in eurer Podcast-App oder auf sagwas.com. Da findet ihr die Infos. Und jetzt haben wir was Musikalisches und zwar was ganz Besonderes.
Richtig, uns hat jemand kontaktiert, und zwar Attrex Morse, ein Rapper aus Offenbach bei Frankfurt, der ganz witzig irgendwie den Nerv getroffen hat und auf uns gestoßen ist. Da müssen wir ihn irgendwie nochmal fragen, wie er auf uns gekommen ist. Das frage ich mich auch nochmal. Vielleicht klappt es ja mal mit einem Gespräch. Der gute Attrex Morse macht Nerdcore-Rap. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen, weil wir spielen ja hier immer gerne mal einen Rap-Track und dann ist es auch noch deutsch und dann hat das Ganze auch noch mit Videospielen zu tun. Das heißt, er hat energische Hip-Hop-Beats und humorvolle Reime am Start und macht die in dem Fall, den Track, den wir jetzt vorstellen, auch noch über Retro-Videospiele. Der Track, den wir jetzt hören, der heißt Hadouken. Der Experte von uns natürlich, der weiß, dass Hadouken der Schrei ist, den Ryo aus dem Capcom-Videospiel Street Fighter schreit, wenn er einen Feuerball macht. Ganz bekannt, Hadouken, da hat man sich früher die Feuerbälle um die Ohren geknallt. Und dazu gibt es auch ein Video, das habe ich in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns den Track mal an und sind dann wieder zurück.
Der Geist ist geschärft wie eine Klinge von Sakura. Muss mich ducken vor dem Hadouken von Akuma. Rex und Bronto im Jura-Seminar. Kill den Shit, Flex und Bronto im Plural, ist ja klar. Rollende Geisteraugen in Luigi's Mansion. Killer, Bräute, Familienalben von Manson. Sitz in der Knight Rider-Karre mit Rädern wie Eiern. Krümelmonster kommen mit Doppelkeks, nur und Dreiern. Beziehung wie mit R2D zu uns C3PO. Dein krasser Scheiß ist, geht jetzt so. Mach dich auf was gefasst, denn Django ist entfesselt. Voll in Action und dann wieder vom Black Cat gefesselt. Spidey ist vernetzt, Beats aus der Grube Messel. Untertassen und beißende Sessel. Der Block schmilzt sich eine Königin düst im Eiswagen. Nach Mortal Kombat Battles werd ich dich als Eisbock tragen. Springen, duken, Hadouken, blocken, duken, Hadouken, springen, duken, Hadouken, blocken, duken, Hadouken. Bugger und Pikachu von der Meisterschocker Crew. Game over, mach dein Auspuff zum Didgeridoo. Deine Stimme verstummt, dann deine Beretta. Bring was Wichtiges auf die Map wie Black Lives Matter. Die Schamanen trägt grüne Mambas wie einen Schal. Cammy remodel dein Gesicht ein weiteres Mal. Huba Huba Knockout, Mafsu Pilami. Holla Holla Girl Power mit Gwen Stefani. Außen Claudia, innen Uranai Baba. Middle of Crisis, du siehst aus wie Jabba. Wirkst auf mich wie der Pummelhof-Effekt. Bin süß wie Winnie, sie ist ein Ferkel im Bett. Meister Yoda macht aus euch Konfetti. Godzilla schlürft Boars wie Spaghetti. Es ist angerichtet, küss mein Beil. Komm zu mir, Baby, Scorpion Style. Springen!
Das war Nerdcore Rap mit Atrex Morse. Ich finde den wirklich sehr sympathisch und habe mir mehrere Videos angeguckt. Es kommt übrigens ein neuer Track am 2. Mai raus. Den hat er uns auch geschickt. Der nennt sich, warte, mit Allerbeste, so heißt der Track. So, Allerbeste heißt der Track. Ein tanzbarer Nerdcore-Song. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht klappt es ja mal mit einem Interview. Wir gucken mal, checken mal die Köpfe zusammen, was möglich ist. Auf jeden Fall gebt ihm eine Chance. Wirklich sehr sympathisch.
Und worauf ich jetzt sehr gespannt bin, ist der Film, den du dir angeschaut hast. Der steht bei mir nämlich auch auf der Watchlist. Allerdings, als der noch im Kino war, war es mir irgendwie zu blöd. Deswegen wollte ich jetzt nicht ins Kino. Ich war in letzter Zeit sowieso nicht so auf Kino, aber irgendwann im Streaming, da werde ich mir den auf jeden Fall reinziehen. Mickey 17.
Genau, ist ein amerikanischer, wie soll es auch anders sein, meistens schaut man amerikanische Filme von Bong Joon-ho. Der ist natürlich kein Amerikaner, der ist nämlich Koreaner und ist eigentlich bekannt als Regisseur von Parasite. Parasite hat 2019 die Oscars gewonnen. Oder war es 2020? Weiß ich gar nicht mehr. Entschuldigung. Und diesmal spielt Robert Pattinson, den kennt man aus Twilight, die Hauptrolle. Und es ist ein ziemlich abgedrehter Science-Fiction-Film. Und den muss man mit Humor nehmen. Worum geht's? Wir sind in der Zukunft 2054. Und nach einer gescheiterten Geschäftsidee ist Mickey Barnes, das ist eben der Hauptdarsteller, der kann die Schulden nicht zurückzahlen. Und was macht er? Er muss von einem Planeten irgendwie von der Erde fliehen. Wie macht er das? Er bewirbt sich bei einer etwas dubiosen Firma, die zu einem neuen Planeten fliegt und dort eine neue Kolonie gründen will. Und zwar heißt dieser Planet, kleinen Moment, wo ist es denn? Niflheim irgendwie oder sowas. Ja, es ist irgendwie total abgefahrener Name irgendwie auch. Und das Ganze wird geleitet und von ziemlich brillant gespielt Toni Collette und Mark Ruffalo. Das sind die beiden Darsteller, die ein Ehepaar spielen, die diese Kolonialmission leiten. Das sind so durchgeknallte Milliardäre, die das Ganze irgendwie finanzieren. Die nennen sich Kenneth Marshall und Ilfa, das ist die Frau. Und die leiten eben diese Expedition zum Planeten. Und er bewirbt sich ein sogenannter Expendable. Expendables sind Menschen, die ersetzbar oder wiederherstellbar sind. Das heißt, die werden halt knallhart für Experimente verwendet und dann sterben die immer wieder mal und können neu gedruckt werden in einem menschlichen 3D-Drucker. Das Ganze ist auf Idee. Ja, das ist total abgedreht. Also allein, wie du schon auf so ein Drehbuch kommst, also das ist irgendwie völlig, völlig durch. Der 3D, menschliche 3D-Druck ist auf der Erde, Bioprinting ist verboten aus moralischen Grundsätzen. Auf eben diesen Missionen ist es nicht verboten. Und da du auf einem neu zu kolonialisierenden Planeten halt oft Themen hast, wie ist die Atmosphäre mit Viren verseucht, hast du irgendwie Stickstoff in der Atmosphäre, schicken die den halt raus und setzen den in der übelsten Strahlung aus. Und das Ganze ist echt hart. Ja, der stirbt halt dann unzählige Male. Dann wird er irgendwie von einem Virus angefasst. Dann löst sich die Haut auf. Dann wird er gefressen von irgendwelchen Wesen. Also es ist echt finster und mies. Und dann?
Ich würde ja jetzt mal tippen, er stirbt 16 Mal.
Gut kombiniert. Er stirbt 16 Mal. Genau beim 17. Reprinting passiert nämlich das, was ein Problem ist. Sie denken, er stirbt auf einer Mission auf dem Planeten, stirbt aber nicht, kommt zurück und dummerweise haben sie im Raumschiff nochmal ein Derivat von ihm geprintet. Das ist quasi der andere Mickey und es gibt ihn dann zweimal. Das nennt man Multiples und das ist auf der Erde verboten, weil da gab es irgendwie schon ganz schlimme Sachen. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Er existiert quasi zweimal auf dem Schiff und dann kommt eine ziemlich abgedrehte Handlung irgendwie. Und also ich fand ihn lustig, weil auch der Robert Pattinson, den ich inzwischen echt als Schauspieler schätze, weil aber ich habe auch die Twilights gesehen, ich gebe es zu und ich fand sie nicht gut. Ich fand die von der Geschichte mit diesen Vampiren, mit diesen Teenager-Vampiren ein bisschen albern, aber inzwischen ist es, finde ich, für mich, seit er auch Batman gespielt hat, ist es für mich echt ein Schauspieler, wo ich mir denke, der spielt da zwei Rollen. Der Mickey 18 und der Mickey 17, die sind vom Charakter nämlich ganz anders. Und die spielt ja so gut, dass ich oft echt lachen musste. Und wenn die in einer Szene sind, das ist auch perfekt gemacht irgendwie. Und wie das dann abgeht und dann eben dieses Milliardärs-Ehepaar und dann gibt es den Aufstand. Und ach, der Film macht Spaß, ist abgedreht, man muss sich drauf einlassen.
aber wirklich originell. Ob der jetzt genauso wie Parasite durch die Decke geht, weiß ich nicht. Dazu ist er vielleicht noch ein bisschen abgedrehter als Parasite, wobei der ja schon abgedreht war. Ich finde ihn auch wirklich sehenswert. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, auf irgendeinem Streaming-Service, das ist ein Warner Bros.-Film, glaube ich, dann müsste der vielleicht mal auf Max oder auf Sky starten, keine Ahnung. Also, ja, sehenswert auf jeden Fall.
Wirklich. Ja, bei Amazon wird er schon irgendwann ankommen. Ja. Zum Kaufen zumindest mal.
Ja, auf jeden Fall. Oder bei Apple auch. Also das ist auf jeden Fall.
Ja. Die entscheidende Frage an der Stelle jetzt natürlich, was ist mit seinen Erinnerungen? Hat jeder neu gedruckte die Erinnerungen vom Zeitpunkt, als man die Kopie gemacht hat? Oder wissen die, was also, da passiert zwischendrin? Ja, oder?
Er hat seine Seele ist quasi gespeichert, aber er hat quasi nicht mitgespeichert, wie er gestorben ist. Das nicht.
Okay, also die ganzen Erinnerungen der ersten 15 Mickeys, also der beziehungsweise von Version 2 bis Version 16, die hat Version 17 nicht mitbekommen, wie viele Experimente er schon gemacht hat und so.
Doch, das kriegt er schon mit, aber ich glaube den Zeitpunkt des Sterbens nicht. Also das ist ganz üble Gefühl, das kriegt er nicht mit. Aber er kriegt schon mit, er weiß quasi, was Mickey 15 oder so, wie das so war. Es ist ein Gedächtnis.
Das heißt, er wird quasi laufend gebackupt und dann wird immer von der letzten Version eine neue erstellt. Also es ist nicht immer Version 1, die neu gemacht wird, sondern wenn 1 wird in 2 stirbt, dann wird 2 gedruckt auf Basis von 1 und die wird weiter, okay.
Er weiß schon, was dazwischen passiert ist. Er hat nämlich auch eine Beziehung dann auf diesem Raumflug und zwischen, die kriegt ja auch mit, dass er quasi stirbt und er weiß auch quasi, dass das seine Freundin ist und er erlebt es auch mit ihr alles quasi, die schönen Momente und weiß auch, dass er quasi gestorben ist und so und das kriegt sie auch alles mit, aber eben, ja, das wird dann immer wieder neu eingespielt, dieses abgespeicherte Gedächtnis.
Interessant, weil ich habe vor kurzem, was ist das, Resident Evil 3 oder sowas nochmal angeschaut, wo es ja wieder, der beginnt ja wieder 1er und dann stellst du aber fest, dass das ein Klon ist und dann liegt da ja auch dieser riesige Berg an Alice-Klonen, die alle tot sind, weil sie es nicht geschafft haben und die wachen ja immer wieder mit dem gleichen, die wachen ja alle mit dem gleichen Gedächtnis auf. Das finde ich immer ziemlich interessant, wie das dann ist, ab welchem Zeitpunkt, wo die Erinnerungen hingehen. Sehr cool. Ja, gucke ich mir auch noch an. Steht auf der Watchlist.
Sehr gut.
Ich bin ja ein großer Fan von Open Source. Also ich finde Open Source ganz toll. Ich habe ja mein Automationssystem ist nicht ganz Open Source, aber ist zumindest mal so in dem Ding. Meine Heimautomation, Home Assistant ist Open Source auf jeden Fall. Es gibt da viele schöne Tools, auch habe ich im Büro umgestellt auf Nextcloud, was ja auch ein Open-Source-System ist. Also das ist, ich mag es einfach. Und deswegen ist natürlich auch beim Thema AI das so eine Nummer. Und so unschön das Ganze ist, aber es gibt da tatsächlich eine relativ mächtige Open-Source LLM, also ein Large Language Model. Das ist sowas wie ChatGPT zum Beispiel. ChatGPT ist ein Large Language Model und das ist aber halt, soweit ich weiß, nicht Open Source. Und es gibt mit Olama tatsächlich ein verhältnismäßig gutes, dass man sich komplett selber installieren kann, selber anlernen kann und selber betreiben kann. Das Problem an der Geschichte: O steht, glaube ich, für Open und Llama steht für Large Language Model Meta AI. Das heißt, das ist halt die KI, die von Meta entwickelt wurde. Das ist natürlich der Wermutstropfen in der Geschichte, dass diese ganze AI natürlich von Meta ist und damit wieder bei einem amerikanischen Großkonzern liegt. Aber es ist, es gibt viele große Projekte im Open-Source-Bereich, die von großen Unternehmen kommen. Google ist da ja auch ganz weit vorne mit dabei mit dem Chrome-Browser und solchen Sachen. Aber jetzt gibt es halt ein Beispiel, leider, wie Open-Source auch nach hinten losgehen kann. Es gibt nämlich wohl einen Olama-Einsatz beim chinesischen Militär. Also die haben sich quasi diese Open-Source-Variante von diesem Large-Language-Model genommen und haben da einfach eine Militär-AI daraus gebaut. Jetzt nicht so Terminator-Style, die dann irgendwie selbst Kampfhandlungen macht, sondern eher so ein Informationssystem. Also so welchen Knopf muss ich bei diesem Panzer drücken, damit irgendwie die, keine Ahnung, was ist, sowas, okay, die das halt beantwortet, so, keine Ahnung, interaktive Gebrauchsanweisungen oder sowas, habe ich zumindest so verstanden, dass das der Fall ist. Ja, das, ob das Ganze schon im produktiven Einsatz ist bei den Chinesen, ist nicht bestätigt. Meta will jetzt auf jeden Fall die Optionen prüfen, wie sie dagegen vorgehen können, dass das halt nicht passiert, weil das ist natürlich der absolute Super-GAU, wenn deine Technologie für militärische Zwecke eingesetzt wird und gerade einerseits, was China mit Zensur angeht und was militärischen Einsatz angeht, da haben sowohl Google als auch Microsoft schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Google mit der Zensur in China, mit seinen Suchmaschinen, hat da wirklich mit der Belegschaft massive Probleme bekommen. Dann beim Militär, bei Microsoft war es mit der HoloLens, wo die Mitarbeiter dann auch gesagt haben, so, hey Leute, pass mal auf, wir haben das Ding nicht für militärische Zwecke entwickelt, lass den Scheiß, wir wollen das nicht. Und ja, so will Meta natürlich von sich aus auch vermeiden, dass ihre Inhalte für militärische Zwecke eingesetzt werden, vor allem im Ausland. Und wir haben es ja vorher schon angedeutet, China und USA stehen jetzt gerade nicht auf dem besten, oder sind jetzt gerade nicht im besten Verhältnis. Die fahren dann einen massiven Handelskrieg gegeneinander mit ihren Zöllen. Und wenn dann halt eine sehr große amerikanische Firma, deren Milliardärschef sich auch ordentlich einschleimt bei Donald Trump, dann, ich glaube, dass das auch allein aus dem Grund nicht besonders beliebt ist.
Vermutlich, ja.
So, 10 Minuten haben wir noch für den Abschluss. Alexa kann immer noch nicht mehr. Wer hätte das gedacht? Erzähl mir mehr.
Was hat gedacht? Die großen Unternehmen Apple und Amazon, es geht jetzt hier um Amazon, aber sie haben so ein bisschen den KI-Zug verschlafen und hängen so hinterher. Und Amazon hatte ja Anfang des Jahres in einer, ich würde mal sagen, etwas lieblosen PR-Aktion Alexa Plus vorgestellt, weil sie mussten vielleicht für ihre Investoren. Und
jetzt,
sie haben auch da gesagt, genau, wir hatten darüber berichtet. Nicht nur wir, aber hauptsächlich wir. Und wir wussten das Abo-Modell damals noch nicht. Und Amazon will für Alexa Plus 20 US-Dollar monatlich, was natürlich ein bisschen widersinnig ist. Mein Prime-Abo kostet derzeit in den USA 15 Dollar pro Monat. Und da ist Alexa Plus kostenlos dabei. Das heißt, die Eisbuchung ist teurer.
Ist das bei uns nicht bei 9 Euro oder sowas?
Kann ich dir gerade aktuell gar nicht sagen, was ich für Prime zahle.
Ich dachte, das ist, ich glaube, 90 Euro im Jahr.
Ja, also bei uns ist es günstiger, ja.
Okay. Naja, ist ja gut, aber 20 ist, also einerseits 20 Dollar im Monat ist hart. Das ist echt hart. Und teurer als Prime? Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Ja, also so richtig verstehe ich es auch nicht. Und dazu kommt halt auch noch, dass leider viele Funktionen erst frühestens in 2 Monaten nachgeliefert werden. Da ist zum Beispiel so, dass der KI-Assistent nicht im Browser genutzt werden kann. Auf Fire TV und Fire Tablet-Geräten soll Alexa Plus irgendwann mal in der Lage sein, Filmtitel und Musikstücke vorzuschlagen und auszuwählen. Geht immer noch nicht. Auch die Nutzung im Kinderabo Kids Plus funktioniert auch nicht. Die Bestellung von Lebensmitteln bei Amazon Fresh oder Whole Foods, in den USA gibt es diese Lieferservice ja noch, funktioniert auch nicht. Alexa Plus kann keine Geschenkideen vorschlagen. Interessant, und wenn es nicht so bitter wäre, eigentlich lustiges Detail ist, du kannst Alexa Plus die Dokumente und Dateien zuschicken und dann zusammenfassen lassen, was KIs ja generell gut können, auch Apple Intelligence. Aber das Löschen dieser Dateien aus dem Amazon-Konto geht nicht. Da muss ein Amazon-Kundenservice anrufen, dass die es löschen. Also alles, wo du denkst, das ist eine absolute Katastrophe. Auch die in der Demo gezeigte Essensbestellung über Grubhub funktioniert nicht. Sie erkennt nicht, welche Personen im Haushalt irgendwie gerade mit ihr sprechen, also personalisiert. Irgendwie wirkt es so, und wahrscheinlich ist es so, wir mussten das Ganze schnell auf den Markt bringen, damit es noch in diesem Geschäftsjahr veröffentlicht wird, damit die Shareholder beruhigt sind. Ich glaube, froh sind sie nicht, weil das wirklich eine ziemlich lückenhafte Funktionalität ist, die da ist. Und ich bin gespannt, wie das Thema wirklich weitergeht, was Amazon da so treibt. Und bei Apple genauso. Die haben jetzt den Siri-Chef entlassen, weil Siri-Feature mit Verbindung mit KI, Apple Intelligence, auch nicht funktioniert und nicht ausgerollt wurde. Also, heieiei, da ist einiges im Argen im Staate. Alexa, Amazon und Apple, würde ich mal sagen.
Ja, das sind halt die Unternehmen, die davon halt nichts hatten, sind halt jetzt einfach überrollt worden von den Unternehmen wie OpenAI und Perplexity und Meta ist da mit Olama gar nicht so schlecht tatsächlich. Ja. Und das habe ich auch den Eindruck, ich meine, da geht viel Diskussion momentan rum, dass du jetzt in WhatsApp ja diesen AI-Assistenten hast und alle schreiben jetzt, wie man die AI in WhatsApp ausschaltet und kommen zu dem Schluss, kann man nicht.
Ja, super.
Sinnlose Artikel. Aber ich glaube, dass da Meta noch am besten von den dreien mit abschneidet gerade.
Ja, das glaube ich auch.
Google natürlich auch ganz gut, aber ja. Meta noch besser. Ja, ich komme nicht zur Ruhe, was diese scheiß Brillen angeht irgendwie. Ich habe immer noch den Bedarf, ich hätte immer noch eine geile AR-Brille, weil ich bin sowieso Brillenträger und ich hätte gerne irgendwas Cooles, was mir beim Autofahren die Navigation anzeigt, wo ich kleine eingeblendet bekomme, was für Anrufe kommen und solche Geschichten. Und ich hätte gerne natürlich eine coole Brille, mit der ich, wenn ich unterwegs bin, vernünftig arbeiten kann. Und das habe ich ja mit der Meta Quest probiert, was leider gar nicht funktioniert hat, weil das Ding einfach zu groß, zu schwer, zu klobig, zu schlechte Auflösung war, um es den ganzen Tag zu tragen. Und da kommt man halt schnell auch wieder zurück zu diesem Prinzip der Kinobrillen, wo du halt einfach nur ein gutes Display in einer Brille eingebaut hast, ohne das ganze interaktive Schnickschnack drumherum mit Controllern und sowas. Ich will einfach ein Ding, was ich aufsetze und dann meinen Laptop-Monitor ordentlich sehen kann. Und da hat Govis anscheinend jetzt ein Modell, das heißt Govis Art. Und das Besondere an der Nummer, was mir aufgefallen ist, ist einfach, das ist keine Augmented Reality Brille, wo du die Realität dadurch sehen kannst, sondern es ist einfach nur wirklich dieses Konzept der Kinobrille. Du setzt die Brille auf und hast einen 100 Zoll Bildschirm vor dir oder sowas in der Richtung. Also die Govis Art macht tatsächlich 100 Zoll. Und das Besondere an der ist aber, dass sie dich nicht abschirmt. Also das ist nicht wie die, ich glaube Sony und Zeiss hatten auch mal solche Brillen, wo du dann halt quasi die Umgebung komplett ausblendest, sondern dieses Ding hängt halt so 2-3 Zentimeter vor deinen Augen und ist rundherum jetzt nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn du so ein Ding im Büro aufhast und es kommt jemand von der Seite, siehst du den halt. Das weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz und die Brille wiegt nur 110 Gramm und ist faltbar. Das heißt, du kannst die zusammenklappen, kannst sie in eine kleine Tasche reinschmeißen und packst sie in den Rucksack und fertig. Und 110 Gramm sind jetzt auch nicht zu sehr, zu viel, um's
ist gut.
Den ganzen Tauder, um es länger mal zu tragen, genau. Die liegt preislich bei um die 500 Euro und ich habe sie mir jetzt nicht so detailliert angeschaut, was du da alles hast an Möglichkeiten für Anschlüsse. Also so wie ich das gesehen habe, kannst du halt entweder direkt ein HDMI-Signal anschließen, beziehungsweise nee, ich glaube, die ist sogar ausgelegt auf USB-C. Das heißt, du kannst jedes Gerät mit USB-C, sprich ein MacBook, halt direkt einfach Kabel von der Brille ins MacBook, zack, bumm, Bild ist da. Easy. Und auf der anderen Seite haben die auch so eine kleine Box, die halt als Media Player quasi, die stöpselst du dann an. Also die Brille selber hat wohl keine Recheneinheit innen drin, sondern ist nur ein Display, so wie ich das verstanden habe. Und dann hast du halt den kleinen Media Player, den du per USB-C anstöpselst. Und auf dem Ding drauf ist dann halt alles, was du machen kannst und willst. Also da sind halt dann dein Netflix und so weiter und so fort, dass du halt quasi nicht ein Tablet brauchst oder ein Laptop brauchst, um die Brille zu benutzen. Aber wenn du das machen möchtest, dann kannst du es auch direkt einfach mit jedem USB-C-kompatiblen Gerät direkt benutzen.
Und denkst du darüber nach, die jetzt zu kaufen?
Nee, aktuell nicht. Also ich weiß nicht, es passiert gefühlt momentan einfach viel zu viel. Google hat wieder eine neue Brille vorgestellt, das war wieder so eine komplette Nullmeldung, weil es gibt einfach viele Brillen auf dem Markt und jetzt heißt, ja, Google hat auch was, wie die Meta-Brille, nur mit Display. Ja, sie haben ein Konzept, was aber nicht marktreif ist. Ja, interessiert mich nicht. Also die Meta-Brille habe ich mir schon dreimal angeschaut, aber letzten Endes, diese AI von der Meta-Brille bringt mir jetzt nicht so viel mit den integrierten Knochenschall-Kopfhörern und dass ich dann mit der Brille sprechen kann, das ist jetzt nicht, was ich brauche. Ich hätte schon wirklich gerne Informationen über der Realität eingeblendet. Und jetzt aktuell muss ich erstmal wieder gucken, wie ich es machen will. Ich bin halt sehr gewohnt an zwei Bildschirme. Das heißt, das war der Vorteil von der Meta-Brille, dass ich zwei virtuelle Bildschirme in der Brille auf einem virtuellen Schreibtisch stehen hatte. Ein einzelner großer Bildschirm ist für mich wieder eine sehr große Umgewöhnung. Deswegen würde ich das nicht als die ideale Lösung für mich aktuell sehen.
Also ich habe die jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich schaue mir gerade die Webseite parallel an. Ja, müsste man, also ich würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn man sich da so ein Ding vor die Augen, ja. Also wie so ein Fernglas, das man sich vors Auge klemmt.
Genau.
Ja.
So, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Richtig, genau.
Wir freuen uns auf euch, freuen uns über Feedback und hören uns nächsten Monat. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.